Genau, also heute der große Abschluss, der fünfte Abend von unserer Reihe, das große Ende, das Finale, auf das wir heute schauen. Wir haben gesagt, bisher haben wir gesagt, Gott, der souveräne Gott, hat den Himmel und die Erde gemacht und hat auf dieser Erde als ein wunderschönes, wunderbares Geschöpf in seinem Ebenbild den Menschen gesetzt. Aber der Mensch hat gegen Gott rebelliert und hat gesagt, ich brauche dich nicht, ich schaff's alleine. Und dadurch ist alles zerbrochen, die Beziehung von Gott und Mensch, die Beziehung von Mensch und Mensch, selbst die Schöpfung zerbrochen. Und der Mensch hat eine Schuld vor Gott, der Mensch ist versklavt, aber er kann sich selbst nicht befreien, er kann diese Schuld nicht begleichen, die er vor Gott hat. Und deshalb hat Gott das ganz Große getan. Er ist selber auf diese Erde gekommen, in Jesus Christus, dem wahren Mensch und dem wahren Gott. Und hat 33 Jahre hier gelebt und hat dann vor 2000 Jahren an einem Kreuz diesen großen Tausch gemacht, um den es letzte Woche ging. Er nahm unsere Rebellion, unsere Schuld, unsere Schlechtigkeit und gab uns dafür seine Güte, seine Reinheit. Und wir haben gesagt, dass jeder Mensch, der das annimmt, der darauf vertraut, der auf Jesus Christus sein ganzes Vertrauen setzt, dass der neues Leben bekommt, dass der gerettet wird und dass auf ihm nicht mehr die Strafe liegt, die er eigentlich vor Gott verdient hat. Und das ist die gute Nachricht, die uns als Christen so viel Hoffnung gibt und von der wir uns wünschen, dass jeder Mensch auf dieser Welt sie hört. Und doch ist das noch nicht das Ende unserer Geschichte. Wir haben letzte Woche damit aufgehört, Jesus ist gestorben. Und in unserer Geschichte gibt es eigentlich zwei ganz große Wunder. Und beide Wunder sind zum ganz bestimmten Ort, zu einer ganz bestimmten Zeit passiert. Und das erste Wunder ist dieses Wunder, was niemand gesehen hat, außer Gott, nämlich dieser Tausch zwischen Vater und Sohn, von dem wir letzte Woche gehört haben. Aber es gab noch ein zweites Wunder. Und auch dieses Wunder haben nur relativ wenige Menschen gesehen, relativ wenige Menschen haben das bezeugt, aber Massen von Menschen haben es erlebt bis heute. Und dieses Wunder geschah 3 Tage nach dem Tausch. Also wirklich niemand, fast wirklich, hat niemand diesen Tausch mitbekommen. Nachdem Jesus gestorben war und ins Grab gelegt wurde, hat niemand geredet von Vergebung oder Neuanfang. Es war einfach eine blutige, brutal hingerichtete Leiche, die dort am Kreuz hing und dann abgenommen wurde und ins Grab gelegt wurde. Die Frauen weinten und die Männer haben sich versteckt. Und dann wurde es Nacht und Tag und wieder Nacht und alles schien vorbei. Aber es war nicht das Ende, sondern dann geschah etwas total Außergewöhnliches, worüber Scharen von Historikern sich bis heute den Kopf zerbrochen haben. Nämlich Jesus stand von den Toten auf. Und das hat alles verändert. Doch bevor wir darauf schauen, was die Mehrheit der Historiker auch über dieses Ereignis sagt, möchte ich auf einige Einwände eingehen, die vielleicht kommen würden, die vielleicht der eine oder andere mitbringt. Nämlich die Frage ist, diese Auferstehung ist ja beschrieben in der Bibel. Besonders in 4 Büchern der Bibel, nämlich in den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Und die Frage ist doch, wie können wir wissen, dass diese 4 Bücher uns wirklich die Wahrheit sagen? Das heißt, sprich, wie können wir wissen, dass das, was darin steht, wirklich glaubwürdig ist und wirklich historische Tragweite hat, historisch zuverlässig ist? Deshalb unser erster Punkt, können wir den Evangelien vertrauen? Wie gesagt, wir wollen uns heute historisch anschauen, was passiert ist damals. Und um historisch arbeiten zu können, das wissen wir alle, dafür braucht man Aufzeichnungen, Daten, historische Dokumente und so weiter. Und die frühesten und genauesten Dokumente, die wir über das Leben von Jesus haben und über die Auferstehung, die auch von angesehenen Historikern übrigens benutzt werden für die Forschung, die wurden von Jesus Freunden und seinen Jüngern geschrieben. Und sie haben sehr detailliert beschrieben, was sie mit ihm erlebt haben. Aber wenn ich heute Abend diese Dokumente gebrauche, könnte es sein, dass es Einwände gibt von dem einen oder anderen. Zum Beispiel könnte jemand sagen, naja, du gebrauchst das nur als Quelle, als historische Quelle, weil du als Christ glaubst, dass diese Evangelien göttlich inspiriert sind. Und natürlich stimmt das. Ich bin total überzeugt, dass die Bibel tatsächlich Gottes Wort ist und dass jedes Wort eingehaucht ist vom Geist Gottes und dass jedes Wort göttlich inspiriert ist. Aber vielleicht du nicht. Und deshalb möchte ich heute Abend dieses Argument gar nicht gebrauchen, weil ich weiß, es würde niemand überzeugen. Aber ich möchte eins sagen, man muss gar nicht daran glauben, dass diese Dokumente göttlich inspiriert sind, um historische Schlussfolgerungen aus ihnen zu ziehen. Nämlich fast alles, was wir über die Weltgeschichte wissen, das wissen wir durch geschriebene Dokumente. Und ständig benutzen wir alte Dokumente, um die Geschichte zu rekonstruieren. Und das können wir auch in diesem Fall tun. Nun sagen vielleicht Leute, naja, aber die Evangelien, weil sie halt von Jüngern und von Freunden von Jesus geschrieben worden sind, sind die ja voreingenommen oder parteiisch oder befangen. Denn, wie gesagt, sie wurden ja von Anhängern von Jesus geschrieben und die hatten eine Agenda, die wollten was damit bezwecken. Und natürlich stimmt das, die, die diese Evangelien geschrieben haben, die haben wirklich geglaubt, was sie da geschrieben haben. Sie waren Gläubige und hatten die Intention, ihren Glauben zu bezeugen. Aber in der Geschichtsschreibung geht es immer so, dass Leute die Geschichte aufschreiben, die eine bestimmte Intention hatten. Die Leute, die den Holocaust überlebt haben zum Beispiel, hatten die Intention, die Welt aufzuklären, was dort Schreckliches geschehen ist und haben die Dinge berichtet und aufgeschrieben. Und sollten wir deshalb ihre Gerichte einfach auf der Grundlage anfechten, dass sie eine Agenda hatten? Ich denke nicht. Und ironischerweise könnte man bei den Evangelien sagen, dass man den Autoren nämlich total vertrauen kann, gerade weil sie Anteil und Interesse an der Botschaft hatten. Warum? Weil sie ihre Leben total auf diese eine Karte gesetzt haben, dass das, was sie aufschrieben, wahr ist. Denn die, die diese vier Bücher geschrieben haben, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die wurden verfolgt, haben ihre Häuser verloren, ihre Familien, ihren Besitz, ihre Freiheit und teilweise auch ihr Leben, gerade weil sie an die Wahrheit glaubten, die sie in ihren Berichten niedergeschrieben haben. Also so gesehen ist so gut wie jede historische Quelle irgendwie parteiisch. Und wenn wir das als Maßstab nehmen, könnten wir keiner historischen Quelle vertrauen. Also das Problem ist nicht, dass man bestimmte Interessen hat, wenn man irgendwas aufschreibt oder eine bestimmte Sicht, sondern das Problem ist ja, wenn man die Fakten so verdreht, dass sie irgendwie passend gemacht haben für die eigene Meinung. Und da müssten wir fragen, welchen Vorteil hätten die Schreiber der Evangelien gehabt, die Fakten so zu verdrehen? Und die Vorteile wären Verfolgung, Martyrium, Gefängnis, Tod. Und gesunder Menschenverstand sagt uns einfach, dass Leute nicht für Mythen, die sie selbst erfunden haben, zu Märtyrern werden. Natürlich müssen wir bei historischen Quellen immer schauen, was die eigene Sicht war und was vielleicht reingeflochten wurde an Interessen. Aber das ist normalerweise ziemlich einfach herauszufinden von Historikern. Und wenn wir die Schreiber der Evangelien anklagen wollen, dass sie die Wahrheit irgendwie verfälscht haben, dann müssen wir zwei Fragen beantworten. Nämlich erstens, was war das Motiv, warum sie gelogen haben oder die Wahrheit verzerrt haben? Und zweitens, wo sind die Beweise für die Lüge oder die Verzerrung? Und darauf habe ich noch nie eine plausible Antwort gehört. Und ich finde, es macht nur Sinn, jemand anzuklagen, wenn man tatsächlich auch Beweise hat. Und dieser Beweis ist einfach noch nicht erbracht worden. Ein dritter Einwand, der von vielen Menschen heute kommt, ist aber der, hey, in den Evangelien ist von Wundern die Rede. Und besonders, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und wieder lebt, ist ein Wunder. Und der Einwand ist, Wunder gibt es aber einfach nicht. Wir leben im 21. Jahrhundert und nicht im Mittelalter und so. Damals haben die Leute an Wunder geglaubt. Heute glaubt kein Mensch mehr an Wunder. Und natürlich hat sich die intellektuelle Welt in den letzten Jahrhunderten leider so gewandelt, dass immer weniger Menschen an Wunder glauben. Aber Wahrheit hängt nicht an irgendwelchen intellektuellen Trends. sondern was feststeht, ist doch, es gibt nichts aus unserer Geschichte oder aus den Wissenschaften, das eine Totenauferstehung generell unmöglich macht. Was würde dagegen sprechen, dass nicht Gott wirklich dieses Wunder tun kann? Logisch, nichts. Und ich finde es komisch, wenn Leute die Totenauferstehung einfach ablehnen, bevor sie sich überhaupt die Beweislage angeschaut haben. Und die Frage ist, warum tun sie das? Warum schließen sie das kategorisch von vornherein aus? Nein, es kann kein Wunder gegeben haben. Warum tun sie das? Weil ihre eigene Weltanschauung, nämlich diese Weltanschauung, wo wir es beim ersten Mal von hatten, dieses Materie ist alles, diese Weltanschauung, der Materialismus, lehnt Wunder kategorisch ab. Natürlich steht das jedem Menschen frei, das zu glauben. Aber es ist ein Glaube. Niemand kann beweisen, dass es keine Wunder gibt. Ein sehr bekannter anglosächsischer Philosoph David Hume, ich weiß nicht, ob jemand den kennt, hat es mal versucht und hat einen sehr einflussreichen Artikel geschrieben gegen Wunder und hat versucht, logisch zu beweisen, warum es keine Wunder geben kann. Und selbst von atheistischen Philosophen heute ist dieser Beweis inzwischen widerlegt, obwohl er immer noch sehr populär ist. Zum Beispiel der agnostische Philosoph John Ehrman nennt dieses Argument von Hume ein erbärmliches Versagen. Und dagegen stehen aber Millionen von Menschen, die Wunder erlebt haben. Einschließlich mir. Ich habe Wunder in meinem Leben erlebt, die ich mit Materialismus einfach nicht erklären kann. Und meine Frage ist, wäre es da nicht besser, sich einfach vorurteilsfrei die Beweislage anzuschauen und dann den Beweisen zu folgen, wohin sie führen? Und jeder muss sich da fragen, will ich die richtigen, die wahren Antworten oder will ich die richtige Art von Antworten, also die Antworten, die in meine eigene Agenda passen? Und ich denke, ein unvoreingenommener Ansatz ist der richtige. Also, wie arbeiten Historiker? Ich bin kein Historiker, aber von dem, was ich weiß, ist, dass Geschichtswissenschaftler immer indirekt arbeiten, im Gegensatz zum Beispiel zu Chemikern. Sie haben ja keinen direkten Zugang zu den Ereignissen in der Vergangenheit. Videokameras gab es damals nicht, einfach weil diese Ereignisse vergangen sind. Und stattdessen ist Geschichtswissenschaft immer ein Schlussfolgern von historischen Fakten aufgrund von Hinweisen, die bis in die Gegenwart überlebt haben. Also Historiker haben immer irgendwelche Dokumente, archäologische Funde, Artefakte oder so. Und dann arbeiten sie damit und schauen, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit. Sie schauen sich die ganzen Hinweise an und fragen sich dann, was ist die höchste Wahrscheinlichkeit, was auf diese Hinweise Sinn macht. Ungefähr so, wie ein Detektiv arbeitet. Das heißt, sie folgen irgendwelchen Hinweisen und Spuren und wägen dann verschiedene Szenarien ab und versuchen, die beste Erklärung für alle Hinweise zu finden, was mit größtmöglicher Wahrscheinlichkeit wirklich passiert ist. Und für Historiker sind bestimmte Indizien dann wichtiger als andere. Zum Beispiel, sie sagen immer, viele unabhängige Quellen sind gewichtiger als einzelne Quellen. Ja, wenn viele unabhängig das Gleiche sagen, gibt dem das mehr Gewicht, als wenn nur eine Quelle was sagt. Und je näher das Erstellungsdatum am erzählten Ereignis ist, desto besser. Und Augenzeugenberichte sind besser als Berichte aus zweiter Hand. Und peinliche Eingeständnisse der Schreiber lassen von mehr Glaubwürdigkeit zeugen. Ich meine, wer würde schon irgendwas aufschreiben, was einen schlecht dastehen lässt? Und auch Eingeständnisse, die der Opposition in die Karten spielen, erhöhen die Glaubwürdigkeit, weil das eigentlich keiner macht. Und wenn man die Evangelien diesen Tests unterzieht, dann schneiden die Evangelien außergewöhnlich gut ab. Und Gelehrte haben das immer wieder bestätigt. Es gibt da super Bücher, unter anderem von Gary Habermas und William Lane Craig, die das ganz akribisch untersucht haben und aufzeigen können, wie glaubwürdig, historisch glaubwürdig die Evangelien sind. Nun aber zu unserer Frage zur Auferstehung von Jesus. Was würde es historisch brauchen, um zu zeigen, dass ein Mensch tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Die Person muss natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte wirklich tot gewesen sein. Und die gleiche Person muss dann zum späteren Zeitpunkt in der Geschichte wirklich lebendig gewesen sein. Und am besten ist, wenn da ein bisschen Zeit dazwischen verstrichen ist, dass auch wirklich klar war, dass diese Person tot war. Also, was sagen die historischen Fakten in Jesus' Fall? Und wir wissen ja, wenn jetzt massenweise von gelehrten akademischen Historikern in diesen Aussagen übereinstimmen würden, dann hätten wir allen Grund anzunehmen, dass diese Aussagen wahr sind. Und in Jesus' Fall von der Auferstehung gibt es eine überwältigende Übereinstimmung der Gelehrten zu ganz bestimmten Fakten auf seine Auferstehung. Und wenn ich sage Gelehrte, meine ich nicht christliche Gelehrte, sondern generell gelehrte Historiker, die sich mit diesem Thema befassen, teilweise total säkulär oder atheistisch sind. Und bis auf ganz wenige Ausnahmen halten diese Gelehrten 4 Fakten für historisch glaubwürdig und wahr. Was sind diese 4 Fakten, von denen die allermeisten Gelehrten heute sagen, das ist wirklich passiert? Der erste Fakt ist, Jesus starb an einem römischen Kreuz an einem Freitag und wurde in einer Gruft begraben. Er war wirklich tot. Gary Habermas hat eine Studie gemacht und ich glaube ungefähr 1300 Quellen seit 1975 ausgewertet von Historikern, die sich mit diesen 4 Fakten beschäftigt haben. Und er sagt wirklich, 99% der Historiker glauben, Jesus hat wirklich gelebt und ist wirklich gestorben. Kein ernstzunehmender Historiker heute würde das bezweifeln. Der zweite Fakt ist der, das Grab von Jesus war am Sonntagmorgen leer. Nicht ganz so viel Übereinstimmung, aber immerhin 75% der Historiker sagen, das Grab war tatsächlich am Sonntagmorgen leer. Drittens, was auch wieder mit 99% Übereinstimmung berichtet wird, dass viele, viele Zeugen bescheinigt haben, trotz Gefahren und die dieses Zeugnis mit sich brachte, dass sie Jesus mehrmals gesehen hatten, nachdem er gestorben war. Sie trafen ihn und aßen mit ihm. Und viertens, sogar Menschen, die Jesus skeptisch bis feindlich gesinnt waren eigentlich, wie zum Beispiel Jakobus oder Saulus von Tarsus, die waren irgendwann plötzlich überzeugt, dass sie Jesus gesehen hatten, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und sie starben lieber, als das zu widerrufen. Jakobus wurde gesteinigt und Paulus geköpft. Das heißt, Leben wurden total verändert, weil Leute sagten, wir haben den Auferstandenen gesehen. Das heißt natürlich nicht, dass die meisten Historiker glauben, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist. Das ist eine andere Sache. Aber diese 4 Fakten werden wirklich kaum angefochten heute noch von Historikern. Die gelten wirklich bei den allermeisten als wahr und gesichert. Interessanterweise also es gibt natürlich ganz, ganz viele naturalistische Erklärungsversuche, dass Leute sagen, wie diese 4 Fakten zwar wahr sein können, aber Jesus trotzdem nicht von den Toten auferstanden ist. Und interessanterweise werden auch diese naturalistischen Erklärungsversuche von den meisten Historikern heute abgelehnt, obwohl sie eigentlich diese Meinung unterstützen. Aber diese Erklärungsversuche sind einfach so schlecht, dass sie nicht standhalten. Und da müssen wir uns fragen, wenn die meisten Gelehrten wirklich übereinstimmen, dass natürliche Erklärungen für die Auferstehung nicht schlüssig sind, warum ziehen sie dann nicht eine übernatürliche Klärung in Betracht, die total Sinn macht angesichts der ganzen historischen Beweise? Warum wird eine Totenauferstehung kategorisch abgelehnt? Diese Hinweise sind historisch und total bodenständig überprüfbar und historisch untersuchbar. Und wir sollten schauen, was ist die natürlichste Erklärung für diese vier Fakten, die am wahrscheinlichsten ist. Nochmals, jede dieser vier Fakten wird von aussagekräftigen Indizien gestützt. Wir wissen, Jesus war tot. Er war gegeißelt und gekreuzigt worden. Er hatte Nägel in den Händen und Füßen. Seine Seite war durchstochen worden. Erfahrene römische Soldaten haben ihn für tot erklärt. Mehr als 40 Kilogramm Chemikalien, Öle, Balsam wurden über ihn ausgekippt. Seine Leiche wurde ausgestreckt im Grab und in einer versiegelten Gruft aufbewahrt. Keine Frage, Jesus war tot, Punkt. Was ist mit dem leeren Grab? Es gibt keinen Beleg, dass irgendjemand damals, zu der Zeit, bezweifelt hat, dass das Grab wirklich leer war. Selbst nicht von denen, die Jesus hingerichtet hatten. Und in Palästina verfallen die Leichen langsamer als bei uns, weil es da trockener ist. Und wahrscheinlich wäre es noch einen Monat nach seinem Tod möglich gewesen, seinen Leichnam zu identifizieren. Und damals waren schon viele Gerüchte im Umlauf, dass er auferstanden ist. Und es wäre so einfach gewesen, wenn hätte jemand diesen Leichnam gebracht und gesagt, hier, wir haben den Leichnam, Jesus ist nicht aufgestanden, die ganze Kontroverse wäre beendet worden. Und so hat sich ein Einwand entwickelt, der sich bis heute gehalten hat, nämlich, dass die Jünger von Jesus seinen Leichnam gestohlen haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Dass dieses Gerücht gibt oder gab, stand schon in der Bibel. Und erstmals, interessanterweise, ist das ein klares Zugeständnis, dass es tatsächlich keine Leiche gab. Ja, weil es einen Erklärungsversuch dafür gab, dass es keine Leiche gab, wissen wir, es gab keine Leiche. Und dann, wenn man mal nachdenkt, was hätten die Jünger davon gehabt, den Leichnam von Jesus zu stehlen und dann über seine Auferstehung wissentlich zu lügen? Gesunder Menschenverstand sagt uns, wenn du schon eine Lügengeschichte erzählst und eine Geschichte erfindest, dann erfinde wenigstens eine Geschichte, die dir nützt und hilft und nicht eine, wegen der du geschlagen, gepeitscht, gesteinigt, kopfüber gekreuzigt wirst. Und so ging es den Jüngern. Ja? Niemand würde eine Geschichte erfinden, wo er weiß, er würde dafür verfolgt werden. Und wer das als Behauptung gibt, dass die Jünger den Leichnam gestohlen haben, wer so skeptisch ist, der ist einfach nicht skeptisch genug, weil ich finde, diese Erklärung ist viel schwerer zu glauben, als dass Jesus von den Toten wirklich auferstanden ist. Was ist mit den Zeugen? Viele Menschen bezeugten damals, dass sie Jesus nach seinem Tod ganz real begegnet waren. Und ihre Leben wurden dadurch dramatisch verändert. Das ist der vierte Punkt. Ja. Also, dass die Jünger überzeugt waren, dass sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind, das ist unter Historikern absolut außer Frage. Jeder weiß, die ersten Jünger haben wirklich geglaubt, sie sind Jesus begegnet. Natürlich sagen Historiker dann, naja, es muss irgendwas anderes gewesen sein, es kann keine wirkliche Begegnung mit Jesus sein, weil der war ja tot. Aber selbst die kritischsten Historiker bestätigen, dass die Jünger glaubten, dass sie Jesus gesehen hatten. Und die Frage ist dann, was haben sie tatsächlich gesehen? Und eine weitläufige Meinung ist heute, dass die Jünger sich nur vorgestellt haben, Jesus zu sehen, aber das war keine Realität, sprich, sie haben halluziniert. Aber wie können so viele verschiedene Leute an so vielen verschiedenen Orten zu so verschiedenen Zeiten, manchmal als Einzelne, manchmal in ganzen Gruppen, die gleiche Halluzination haben? Ja. Wenn ich einen Traum habe, kann ich den mit niemandem teilen. Ich kann meine Frau nicht aufwecken und sagen, komm und träum mit mir. Das geht nicht, das ist nur in meinem Kopf. Wie kann der gleiche Traum oder die gleiche Halluzination in so vielen verschiedenen Menschen gleichzeitig sein? Und ganz ehrlich, Wenn ich träume, weiß ich in der Regel zumindest danach, dass ich geträumt habe. Und ich denke, die meisten, die halluzinieren, wissen auch irgendwann danach, ich habe halluziniert, das war keine Realität. Ja, das heißt, auch dieser Einwand ist ziemlich mickrig. Und mir scheint es wirklich, als bleibt nur eine wirkliche Erklärung stehen. Was braucht es, um so eine zitternde, ängstliche Menge von Jüngern, die Jesus vorher sogar verleugneten, in eine mutige und furchtlose Gruppe von Zeugen umzuwandeln, die sogar vor Regierungen gestanden haben und gefoltert und eingekerkert wurden, weil sie glaubten, dass Jesus von den Toten auferstanden war? Was braucht es, um Saulus von Tarsus zu verändern, der so entschieden gegen Jesus war und dann zu einem seiner treuesten Nachfolger geworden ist? Die einzige Antwort, die für mich wirklich Sinn macht, ist die: Diese Leute haben Jesus wirklich erlebt. Die haben wirklich das erlebt, was Petrus von ihm sagt: Diesen Jesus hat Gott auferweckt, wovon wir alle Zeugen sind. Sie sind wirklich dem Auferstandenen begegnet. Und wenn Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass er wirklich Gott ist, weil Gott nicht sterben kann. Und wenn er wirklich auferstanden ist, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass dieser große Tausch vom Kreuz wirklich real ist und uns unsere Sünden vergeben sind. Die Bibel sagt das in Römer 4, Vers 25. Ihn, Jesus, der wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben wurde und dessen Auferstehung uns den Freispruch bringt. Und wenn er wirklich auferstanden ist, dann sind wir nicht mehr verdammt und unter dem Urteil. Die Bibel sagt in Römer 8, ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte, die Christen? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Und weil Jesus auferstanden ist, weil er lebt, wird es am Ende unserer Geschichte, am Ende der Welt, am Ende der Zeit noch eine andere Auferstehung geben, nämlich die Auferstehung von allen Menschen. Und das ist das letzte Kapitel in unserem großen Bild, in unserer Geschichte. Die Auferstehung, die große Auflösung. Alles Zerbrochene wird hier am Ende geheilt, alles Böse beseitigt und alle Schönheit wiederhergestellt. Wir werden gleich gegen Ende noch mehr über dieses Ende reden. Denn wir sind jetzt fast am Ende unserer Geschichte angelangt. Ich möchte nochmal einige Dinge ins Gedächtnis rufen, um dieses Ende, was gleich kommt, aus der richtigen Perspektive zu sehen. Ich habe vorher gesagt, in den Vorträgen davor, wir alle wissen, tief in unserem Herzen, mit dieser Welt ist irgendwas schiefgelaufen. Dinge sind nicht so, wie sie eigentlich sein sollten. Ich habe auch gesagt, dieser Grund, dass Leid in der Welt ist, ist gleichzeitig einer der Hauptgründe, warum Leute unserer Geschichte total skeptisch gegenüberstehen. Ich habe dann aber gesagt, dass das Böse aber nicht das Problem darstellt, wofür wir es oft halten, weil es ein integraler Bestandteil unserer Geschichte ist. Natürlich nicht von Anfang an. Am Anfang haben wir gesehen, war alles gut. Das Böse kam in diese Welt, als der Mensch gegen seinen Schöpfer rebellierte. Und wir wissen, es gibt keine Geschichte ohne Probleme, ohne das Böse, wo ein Problem gelöst oder etwas Zerbrochenes wieder ganz gemacht wird. Und auch in unserer Geschichte geht es eigentlich von Anfang bis zum Ende darum. Es geht darum, wie Gott eine zerbrochene Welt, wie wir sie heute vorfinden, mit zerbrochenen Menschen nimmt und wieder heile macht. Und darum habe ich im Teil 2, als es um den Mensch und um den Fall ging, gesagt, dass unsere Geschichte noch nicht vorbei ist. Und ich habe noch einen anderen Grund genannt, warum Menschen unserer Geschichte oft nicht vertrauen, nämlich die Einzigartigkeit und die Exklusivität von Jesus. Nämlich, dass wir als Christen sagen, es gibt nur einen Weg und das ist Jesus. Doch wir haben gesehen, der Grund, warum wir das sagen, ist, weil Jesus der Einzige ist wirklich, der das Problem gelöst hat. Er ist der Einzige, der uns persönlich wieder ganz machen kann und die Freundschaft mit Gott wiederherstellen kann. Und deshalb ist er auch der Einzige, der die Welt wieder ganz machen kann. Und das wird er tun und darum geht's in dem Ende. Und doch, vor dem Ende kommt nochmal eine längere Zeit, nämlich eine Zwischenzeit. Und das ist die Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und in jeder guten Geschichte kommt das Ende nicht ruckzuck, sondern es gibt Handlungsstränge, die bis zum Ende gespielt werden müssen. Und oft sind sie irgendwie verzwickt und keine Lösung ist in Sicht. Und das ist schwer zu ertragen, besonders wenn es die Geschichte der Realität ist wie unsere. Und wir alle fragen uns doch, wenn eine Mutter zum Beispiel ihr Neugeborenes wegen einer tödlichen Krankheit verliert, dann fragen wir uns, warum? Warum jetzt? Warum gerade sie? Warum mein Nachbar? Warum ich? Warum meine Familie? Warum diese unschuldige Person? Und einen Teil von dieser Frage können wir nicht beantworten, weil es einfach unsere Erkenntnis übersteigt. Doch ein anderer Teil dieser Frage nach dem Leid ist nicht so schwierig zu beantworten. Und ist etwas, woran die Geschichte uns oft erinnert. Das ist der Fakt. Wir leben zwischen dem Anfang und dem Ende der Geschichte. Und das ist gefährliches Terrain. Ein Krieg tobt und in jedem Krieg gibt es Opfer. Aber wir wissen auch, dass dieser Krieg ein Ende haben wird. Das hat der Autor, Gott selbst, uns verraten. Das Ende des Krieges ist das Ende unserer Geschichte. Es wird einen Sieg geben. Die Bösen werden bestraft werden, die Wunden werden geheilt werden, die Tränen abgewischt, die Welt wird wieder in Ordnung gebracht. Doch bis das geschieht, halten wir aus, harren aus und warten. Aber warum gibt es diese Verzögerung? Warum macht Gott nicht direkt ein Ende? Warum das Warten? Warum? Die Antwort ist wegen seiner Barmherzigkeit. Warum das? Denkt dran, jeder Mensch muss bezahlen vor Gott, aber er kann nicht. Und Jesus hat einen Weg geschaffen, dass jemand anderes für uns bezahlt. Das Einzige, was wir tun müssen, ist im Vertrauen diese Barmherzigkeit anzunehmen. Und manche Menschen werden diese Barmherzigkeit niemals annehmen. Aber andere werden das tun. Und nicht jeder, der das irgendwann tun wird und tun soll, Gott um Vergebung zu beten, hat das schon getan. Und deshalb wartet Gott in seiner großen Barmherzigkeit, weil er voll geduldiger Liebe ist. So schwierig diese Zeit auch ist, in der wir leben, Gott sagt, es ist Gnadenzeit. Ich will, dass noch Menschen reinkommen. Ich will, dass noch Menschen meine Barmherzigkeit kennenlernen. Und eines Tages wird er das Böse komplett besiegen. Doch dann wird auch die Zeit, um Barmherzigkeit zu erlangen, vorbei sein. Dann wird die Gerechtigkeit die Bühne betreten und Massen von Menschen werden die gewaltige Kraft zu spüren bekommen der Gerechtigkeit. Doch in der Zwischenzeit sind alle, die diesem Gott vertrauen, nicht allein in ihren Kämpfen. Er ist mit uns immer und überall. Das hat er versprochen. Jesus hat gesagt, in der Welt werdet ihr bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Aber nun die Frage, wie wird Gott dieses Problem lösen? Es ist normal zu fragen, warum Gott nicht etwas tut, um das Leid in dieser Welt zu beseitigen. Aber lass uns mal überlegen, was genau wollen wir, was er tun soll? Und ich denke, die meisten Menschen möchten, dass die schlechten Leute ihren Teil und ihre Strafe bekommen, und dass Gott die Welt dann wieder so in Ordnung bringt, dass so etwas nie wieder vorkommt. Und das ist genau das, was passieren wird. Aber das wird nicht für jeden gute Nachricht sein. Und wir schauen jetzt auf das Ende, wir schauen in die Zukunft. Und über diesen Teil der Geschichte wissen wir am wenigsten, weil es Zukunft ist. Aber das, was wir über diesen Teil wissen, ist gleichzeitig der beliebteste und der unbeliebteste Teil der Geschichte. Er ist atemberaubend schön und absolut furchterregend. Was wir wissen müssen, in unserer Geschichte wird jeder für immer leben. Du und ich unsere Freunde, unsere Familien, Fremde und Feinde. Wirklich Sterbliche gibt es in diesem Sinne nicht. Natürlich sterben wir alle, aber wir werden alle auferstehen und dann für immer leben. Aber für immer leben ist nicht gute Nachricht für jeden Menschen. Nicht jeder wird immer glücklich sein. Denn für jeden Menschen gibt es zwei Optionen, wovon eine für ihn Realität wird. Jeder Mensch kann sich auf dieser Erde entscheiden. Erstens für vollkommene Gerechtigkeit. Oder zweitens für vollkommene Barmherzigkeit. Was bedeutet das, vollkommene Gerechtigkeit? Vollkommene Gerechtigkeit heißt die Strafe für alles, was sie jemals falsch gemacht haben. Und Gott wird nichts auslassen. Vollkommene Barmherzigkeit, was heißt das? Vergebung für alles, was wir jemals falsch gemacht haben. Und Gott wird nichts auslassen. Er wird alles vergeben. Ihr merkt, welcher Punkt von beiden der ist, der uns Bauchschmerzen machen sollte. Die vollkommene Gerechtigkeit. Und weil ich mir das Happy End für später aufheben will, möchte ich zuerst über die vollkommene Gerechtigkeit sprechen. Der Tag der Gerechtigkeit wird kommen. Ich weiß nicht, ob du dich jemals gefragt hast, warum manche Menschen sich alles erlauben können und mit allem wegkommen, was sie tun, und es keine Konsequenzen gibt für solche schrecklichen Verbrechen. Und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich tief im Herzen nach Gerechtigkeit. Ich denke, das ist was Gutes, was in jedem Menschen von uns ist, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, dass all das Falsche eines Tages richtig gemacht werden wird. Und die gute Nachricht ist, verzweifel nicht, denn der Tag kommt. Und das Erste, was Gott tun wird, in der letzten Minute vor der Ewigkeit wird, er wird alle Schuldigen bestrafen. Sie werden nicht entkommen. Gerechtigkeit wird hergestellt werden. Und auf der einen Seite ist das gute Nachricht, aber auf der anderen Seite auch sehr schlechte Nachricht. Andere werden bekommen, was sie verdienen. Das macht uns normalerweise nicht so viel. Aber wir werden alle vor dem gleichen Richter stehen. Und jeder von uns muss sich vor ihm verantworten. Interessanterweise, die meisten Menschen, die überhaupt noch an die Hölle glauben, glauben gleichzeitig, dass sie nicht dahin gehen werden. Ja? Sie denken, dass sie eigentlich ganz gut sind oder zumindest gut genug, um dem zu entkommen, was so für die wirklich schlechten Menschen gemacht worden ist. Aber das ist ein Fehler. Letzte Woche habe ich gesprochen kurz über diesen großen weißen Thron, von dem die Geschichte erzählt. Wir haben über diesen Thron gesprochen, wo verschiedene Bücher geöffnet werden. Und die meisten Bücher, haben wir gesagt, sind voll mit Schuldscheinen. Schuld, die jeder Mensch das ganze Leben lang aufgehäuft hat. Stell dir nur mal vor, jeder perverse Gedanken oder jeder neidische Gedanke in deinem Kopf wäre nur ein Kieselstein. Und stell dir vor, was wäre das für ein Berg, den wir da aufgehäuft haben in unserer Vergangenheit. Und das ist nur das, was wir sehen. Gott sieht noch viel mehr. Und mit diesen Dingen sind die Bücher voll. Verbrechen gegen Gott und gegen Menschen. Und keines der Dinge, von denen wir uns jetzt gerade wünschen, dass Gerechtigkeit dafür geschieht, wird fehlen. Jeder wird sehen können. Aber auch alles, das, was ich und du gemacht haben, das wird zum Vorschein kommen. All die Dinge, von denen ich gehofft habe, dass sie nie jemals mitbekommt, werden zum Vorschein kommen. Und du und ich, wir werden uns verantworten müssen. Unsere Schuldscheine, die lange Rolle unserer Vergehen, die werden uns überwältigen an diesem Tag. Ja, einige werden länger sein als die anderen, aber jede eigene Liste wird jeden Einzelnen überwältigen. Ich nenne diese Bücher die Bücher des Todes. Diese Bücher tragen die ganze Schwere aller Sünde, die wir ein Leben lang aufgehäuft haben. Auch wenn uns vielleicht hier auf dieser Erde die Vergnügungen des Lebens manchmal davon abgelenkt haben. Wer wird diese Bücher öffnen? Diese Bücher werden von dem geöffnet werden, in dessen Händen, Füße und in dessen Seite Wunden sind. Jesus. Jesus ist nicht nur der einzige Retter der Welt, sondern er ist auch der einzige endgültige Richter. Und das erste Mal vor 2000 Jahren kam er in Barmherzigkeit, um zu befreien und zu retten. Aber das zweite Mal wird er kommen, um Gerechtigkeit zu bringen. Die Geschichte sagt uns im letzten Buch in der Offenbarung: Nun sah ich einen großen weißen Thron, und ich sah den, der auf dem Thron saß. Himmel und Erde flohen vor ihm, weil sie seine Gegenwart nicht ertragen konnten. Sie verschwanden, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ich sah die Toten vor dem Thron stehen, vom kleinsten bis zum größten. Es wurden Bücher aufgeschlagen, in denen stand, was jeder getan hatte, und aufgrund dieser Eintragungen wurden die Toten gerichtet. Jeder empfing das Urteil, das seinen Taten entsprach. Und noch ein anderes Buch wurde geöffnet, das Buch des Lebens. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingetragen war, wurde er ebenfalls in den Feuersee geworfen. Dieser Feuersee ist ein Ausdruck für die Hölle. Und das ist ein ziemlich ernüchternder Anblick. Und vielleicht sagen manche jetzt, ja, du willst uns hier Angst machen mit der Hölle. Und ganz ehrlich, genauso ist es. Denn es ist gut, vor etwas Angst zu haben, was wirklich gefährlich ist. Es ist gut, unseren Kindern Angst zu machen vor der heißen Herdplatte. Ich hoffe, dass mir niemand unterstellt, dass ich hier Angst machen will, weil ich das als Taktik gebrauche, um zu manipulieren. Sondern ich sage das, weil ich überzeugt bin, das ist die Wahrheit und ich will davor warnen. Jeder wird vor dem Thron stehen und nach seinen Taten gerichtet werden. Und keiner wird bestehen, jeder wird schuldig sein. Doch es wird ein anderes Buch geben, das Buch des Lebens. Und das enthält all die Namen derer, die, obwohl sie eigentlich total schuldig sind, Barmherzigkeit bekommen haben und begnadigt sind. Das sind die, die vorher auf dieser Erde gebetet haben, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das sind alle die, die die Vergebung im Vertrauen angenommen haben in Jesus, die freigesprochen werden. Das heißt, alle Menschen werden von den Toten auferstehen, um nie wieder zu sterben. Manche werden auferstehen, um ewig zu leben. Aber andere werden auferstehen, um ewig zu sterben. Und das ist die Hölle. Wegen Jesus' Tausch am Kreuz werden die, die geistlich ewig leben, niemals umkommen. Aber die geistlich Toten in der Hölle werden für immer tot sein. Das ist der Preis für ihre Verbrechen. Ich drück's nochmal anders aus. Es gibt kein Vergehen gegen Gott, das nicht bestraft wird. Und es gibt kein Vergehen gegen Gott, das wegen dem Retter Jesus Christus nicht vergeben werden kann. Ich möchte uns drei Fakten über die Hölle mitgeben. Was ist die Hölle? Die Hölle ist ein Ort der Verbannung von Gottes Gegenwart. Ich habe öfters mit Menschen geredet, die sagen, naja, ich will in die Hölle gehen. Ich will mit Gott hier im Leben nichts zu tun haben und auch in der Ewigkeit. Die Hölle, da will ich hingehen. Und das ist ihr Wille und am Ende werden sie bekommen, was sie wollen. Gott wird zu ihnen sagen, geht weg. Aber sie werden sehen, von ihm verbannt zu sein, von ihm weggeschickt zu sein, ist nicht das schöne Erlebnis, was sie sich vorgestellt haben. Denn Gott ist die Quelle von allem Guten, von aller Freude, von aller Erfüllung, von allem Wohlbehagen. Alles Gute, was wir jemals erlebt haben, selbst gerade als wir gekommen sind, die kleine, kühlere Brise, die wir erlebt haben, alles Gute kommt von Gott. Auch wenn du nicht an ihn glaubst, er war immer gut zu dir. Und alles Gute im Leben, was wir hier erleben, kommt von ihm. Aber das wird nicht so bleiben. In der Hölle von ihm verbannt zu sein, bedeutet dann auch von allem Guten getrennt zu sein, von jeder Freude. Jeder von uns wurde gemacht für tiefe Freude in Gott. Und in der Hölle wird das total weg sein. Das ist unvorstellbar. Gleichzeitig ist die Hölle ein Ort von unvorstellbarer Qual. Jesus sprach und er benutzte Worte wie tiefe Dunkelheit und Wein und Zähneknirschen wegen des unerträglichen Leids. Er sprach von Feuer, was da brennt, also unvorstellbare, ewige Qualen, die auf die Menschen dort zukommen werden. Und das ist der dritte Punkt und den finde ich persönlich am gewichtigsten. Diese Qual und diese Verbannung von Gottes Gegenwart, die wird für immer sein. Wir als sterbliche Menschen können uns für immer nicht vorstellen. Schon 1000 Jahre sind für mich unvorstellbar. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so einen Albtraum gehabt, wo du fällst und fällst und fällst und es nicht aufhört. Und so ungefähr wird es da sein und wird ewig nicht nur fallen, sondern ewig leiden. Jesus hat gesagt, dass die Hölle wie Gehenna ist, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Und Gehenna, das war ein Ort, den die Leute damals gut kannten. Das war ein Ort außerhalb Jerusalems. Dort wurde der Müll der Stadt, die Exkremente und Kadaver hingeschüttet. Und dort fraßen Würmer sich dadurch, dort gab es Schwelbrände und dort stank es. Und Jesus gebrauchte dieses Bild als Bild für die Hölle. Es wird keinen Ausweg geben. Das Leiden wird niemals enden. Die Uhr wird niemals aufhören zu ticken. Tatsächlich wird die Uhr dort niemals anfangen. Und natürlich stellt uns das vor die Frage, wie kann ein liebender Gott Menschen für ewig in die Hölle schicken? Generell gilt, die Hölle ist erstmal ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit. Der Ausdruck seiner Liebe ist er, dass er jedem Menschen Begnadigung anbietet von der Strafe der Hölle. Das heißt, die Hölle ist ein Ausdruck von Gottes Gerechtigkeit, von der gerechten, guten Bestrafung. Aber Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit gehen auch Hand in Hand davon. Wir alle gehen davon aus, dass Gott als das höchste Wesen total gut sein muss. Das bekennen wir. Gott ist gut. Und Gott könnte nicht Liebe sein, wenn er nicht gut wäre. Ja. Gottes Liebe entspringt direkt aus seiner Güte. Aber genauso seine Gerechtigkeit. Er ist gerecht, weil er gut ist. Wenn Gott das Böse nicht bestrafen würde, dann wäre er einfach nicht gerecht und dann wäre er nicht gut. Und wenn er nicht gut wäre, dann ist auch sehr schwer zu sehen, wie er dann auch liebend sein könnte. Das heißt, seine Gerechtigkeit und seine Liebe gehen Hand in Hand. Und wenn jemand immer noch denkt, dass ein liebender Gott niemals jemand in die Hölle schicken würde, dann musst du eine Konsequenz in Kauf nehmen. Grausame, barbarische Taten werden dann in Ewigkeit unbestraft sein bleiben. Leute würden einfach so damit wegkommen. Gott wird einfach ein Auge zudrücken und wegschauen. Und das glaube ich nicht, dass Gott so ist. Eines Tages werden wir vor Gott stehen und Gott wird uns richten. Und wenn du bis heute Jesus nicht vertraust, dann wirst du als schuldig befunden werden. Und wenn dieser Tag kommt, dann wird dich nur eine einzige Sache vor dieser Strafe retten können, nämlich Gottes Retter, Jesus Christus. Gottes Lösung auf unser Problem des Bösen ist folgendes: vollkommene Gerechtigkeit für Übeltäter, aber vollkommene Barmherzigkeit für die, die Reue zeugen und umkehren und diese Barmherzigkeit annehmen. Und darauf möchte ich jetzt zum Schluss eingehen: vollkommene Barmherzigkeit, der Himmel. Jeder von uns wird geboren mit einem tiefen Hunger, der uns unser ganzes Leben lang begleitet. Und wir alle haben gemerkt, die richtigen Vergnügungen, Beziehungen, Besitztümer, Erfahrungen, die nehmen diesen Hunger nicht wirklich weg. Er bleibt da. Uns wurde gesagt, dass wir die Dinge, nach denen sich unser Herz tief sehnt, in diesem Leben finden können. Aber ich denke, wahrscheinlich jeder von uns kann sagen, das stimmt nicht. Dieser Hunger bleibt da. Und ich frage mich, woher kommt dieser Hunger? Warum sehen wir uns so tief in unserem Herzen nach diesen Dingen, die es in dieser Welt einfach nicht gibt? Meine Antwort ist, der Grund ist einfach, wir wurden für eine ganz andere Welt gemacht. Wir wurden nicht gemacht für diese Welt hier. Und tief in uns haben wir doch alle ein Ächzen, ein Seufzen, ein Sehnen und eine Sehnsucht nach dem Zuhause, nach dem Vater, der uns dort erwartet. Und wir sind hier wie im Exil, bis wir dann endlich bei ihm zu Hause sind. Und Gottes vollkommene Barmherzigkeit bedeutet, dass er uns durch Jesus alles vergeben wird, was wir jemals falsch gemacht haben. Und das bedeutet, eines Tages werden wir nach Hause gehen. Und an diesem Tag und an diesem Ort wird unser Hunger total gestillt sein. Ich möchte die letzten Minuten damit verwenden, auf den Himmel zu reden. Und ich habe am zweiten Abend, glaube ich, gesagt, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie die Dinge damals im Paradies waren, weil wir in einer schiefen Welt leben, wo alles schief gelaufen ist und wir uns das Wahre, das Reine, das Gute gar nicht mehr wirklich vorstellen können. Und vor dem gleichen Problem stehe ich heute Abend, wenn ich über den Himmel reden soll. Für die meisten Menschen ist es schwieriger, an die Hölle zu glauben als an den Himmel. Aber es ist für uns leichter, uns die Hölle vorzustellen als den Himmel. Weil der Himmel liegt weit über unserer Vorstellungskraft. Ehrlich gesagt, die Bilder, die die Bibel für den Himmel gebraucht, die lassen mich ein Stück weit kalt. Da ist von einer großen, würfelförmigen, himmlischen Stadt mit Perlentoren und Straßen aus Gold die Rede, wo ein kristallklarer Strom fließt. Ist bestimmt eine super Sache, aber ich kann damit nicht viel anfangen, einfach weil ich Mensch bin und weil meine Vorstellungskraft das gar nicht fassen kann, wie herrlich und wie rein und wie gut das sein wird. Und deshalb möchte ich heute nicht so sehr sagen, wie der Himmel aussehen wird, sondern noch ein bisschen darüber nachdenken, wie es im Himmel sein wird. Wie wird der Himmel sein? Ich weiß, ich werde scheitern, aber ich will es trotzdem versuchen. Wie wird es im Himmel sein? Erstens, im Himmel werden wir total rein sein. Stell dir vor, einen Menschen, der immer schmutzig war, für den ist es total schwer vorzustellen, wie es ist, wenn man total sauber ist. Und wir sind in einer ähnlichen Situation. Aber eines Tages werden wir total rein sein, gewaschen, sagen wir, durch das Blut von Jesus, durch die Reinheit, die er uns gibt, durch den Tausch. Und das ist die Tatsache, die wir heute schon haben. Jeder, der sich Jesus anvertraut, kann heute schon von der Tatsache ausgehen, er steht total rein vor Gott. Und doch, das Gefühl von vollkommener Reinheit, mir zumindest entwischt dieses Gefühl irgendwie immer wieder. Wenn ich mit meinem täglichen Versagen konfrontiert bin, mit dem, was um mich herum passiert, wenn ich an meine Vergangenheit denke, dann geht dieses Gefühl der Vergebung und Reinheit manchmal ein Stück weit weg, wird verdunkelt und ich spüre wieder Scham. Und deshalb ist es gut, uns immer wieder an die Fakten zu erinnern, dass unser Vater im Himmel total barmherzig ist und dass durch Jesus wir wirklich rein sind. Denn unser Vater im Himmel hat versprochen, ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Und Gott sagt, wenn eure Sünden wie Scharlach rot sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Und wir heute, die wir Jesus nachfolgen, müssen uns diese Dinge immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil einfach das, was wir erleben, uns immer wieder das Gegenteil lehren will. Und wenn wir solche Worte hören, dann waschen sie unsere Seelen und trösten uns und erinnern uns an eine Reinheit, die wir wegen Jesus jetzt schon vor Gott besitzen, aber wegen unserem Versagen nicht immer fühlen. Doch wenn dann dieser Tag kommt, wenn wir nach Hause gehen, dann werden wir keine Erinnerungen mehr brauchen wie heute. Reinheit wird uns total durchdringen. Wir werden nichts anderes mehr fühlen. Keine Schuld, kein Scham, keine Beschmutzung und kein Schmerz der Zerbrochenheit. Eigentlich das richtige Wort, was die Bibel hierfür gebraucht, ist Heiligkeit. Das ist leider ein total missverstandenes Wort. Es wird oft damit in Verbindung gemacht, dass wir bestimmter Freuden beraubt werden. Aber eigentlich bedeutet das nicht, sondern es bedeutet Überfluss, wunderschöne Güte, totale Reinheit ohne Ende. Und dort zu Hause im Himmel werden wir damit gefüllt sein, darin gebadet sein. Die Geschichte sagt uns im ersten Johannesbrief, ja, liebe Freunde, wir sind jetzt schon Gottes Kinder, wir sind es hier und heute. Und das ist erst der Anfang. Was darin alles eingeschlossen ist, ist uns vorläufig noch nicht enthüllt. Doch eines wissen wir, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit erscheint, werden wir ihm gleich sein. Denn dann werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wir werden gut sein, weil er gut ist. Wir werden heilig sein, weil er heilig ist. Wir werden rein sein, weil er rein ist. Wir werden in sein Bild verwandelt werden. Das ist das erste Wunder. Gottes Barmherzigkeit macht das. Aber es geht weiter. Im Himmel wird das Böse für immer Geschichte sein und niemals mehr wiederkommen. Warum wird es keine Schuld, keine Verschmutzung, keinen Zerbruch mehr im Himmel geben? Weil es keine Sünde mehr geben wird. Weder für uns noch für andere. Das Böse wird vollständig besiegt und verbannt sein. Nichts wird uns dort bedrohen. Gott wird all unsere Tränen abwischen, unsere Wunden heilen und unser Leid beenden. Wir werden sicher, getröstet und zur Ruhe gebracht sein. Tod wird nicht mehr sein, keine Dunkelheit mehr. Das Licht Gottes wird nur noch scheinen. Und das, was uns heute total bedrückt und manchmal unser Leben unerträglich schwierig macht, das wird total unbedeutend und klein erscheinen im Licht von dieser riesigen Gewalt von Herrlichkeit und Schönheit. Der Schöpfer wird alles neu machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und dort wird es nicht mehr die Möglichkeit geben, dass wir rebellieren oder dass Dinge anderweitig schlecht laufen können. Denn es gibt einen Unterschied zwischen dem Paradies damals und zwischen der neuen Welt, dem Himmel. Diese neue Welt, der Himmel, der ist von Jesus selbst erkauft. Er hat eine ganz andere Reinheit für uns erkauft, nämlich seine eigene. Das war der Tausch am Kreuz. Wir bekommen seine Reinheit für immer. Nicht als etwas, was wir besitzen und verlieren können, sondern als etwas, was wir sind. Und dort im Himmel werden wir, weil wir rein sein werden, vollkommen frei sein, das zu tun, was wir wünschen und wollen. Denn dann wird alles, was wir wünschen und wollen, gut sein. Wie Gott, gut und rein und richtig. Also, in der Auferstehung wird es keine zerbrochene Welt mehr geben, wird es keine zerbrochenen Menschen mehr geben, weil es keine Sünde und Sünder mehr geben wird. Gottes Barmherzigkeit macht das. Damit nicht genug. Wir werden neue Körper besitzen, die nicht mehr sterben, veralten, verfalten, falsch funktionieren, weh tun oder krank werden können. Die Auferstehung wird uns nicht nur von innen ändern, sondern auch von außen. Keine zerbrochenen Körper mehr, keine Rückenschmerzen, keine Epilepsie, keine Lähmung mehr. Aber das wird nur das kleinere Wunder sein. Unsere Körper werden so neu sein, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Selbst der gesundeste Astralkörper dieser Welt wird gegen unsere Körper im Himmel wie ein körperliches Wrack aussehen. Das wird eine ungeheure Leichtigkeit mit sich bringen. Wir können uns das nicht vorstellen, weil wir so sehr an unsere irdischen zerbrechlichen Körper gewöhnt sind. Noch was, dort oben werden wir alte, liebe Freunde wiedersehen. Alle Gläubigen werden wir dort wiedersehen. Alle die, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt haben. Ehepartner, Eltern, Kinder, Freunde, Menschen, die zu früh von uns gegangen sind, abgetriebene Kinder, werden wir dort sehen und wiedersehen. Bei Beerdigungen werden manchmal so Dinge gesagt wie, jetzt ist sie an einem besseren Ort oder na, du wirst ihn eines Tages wiedersehen. Das stimmt nicht für jeden Menschen. Es gibt zwei verschiedene Orte in der Ewigkeit. Manche Menschen werden nicht an den Ort der Barmherzigkeit kommen, weil sie den Ort der Gerechtigkeit gewählt haben. Das ist das dunkle Versprechen. Aber das gute Versprechen ist das, die, die seine Barmherzigkeit annehmen, die sind nicht für immer von uns gegangen, sondern es wird ein Wiedersehen geben. Wir werden wieder mit ihnen zusammen sein. Und dann wird es nicht mal mehr die kleinste Spannung geben, die wir hier selbst in den besten Freundschaften immer mal wieder finden, sondern ein großes, ewiges Fest, vollkommene Einheit, Gemeinschaft, ewig. Aber das Größte wird sein, wir werden Gott sehen und die Freundschaft mit ihm genießen. Und das ist das, was in mir selber die größte Sehnsucht auf dem Himmel auslöst. Ich werde dorthin gehen und werde meinen Jesus sehen, der mich gerettet hat. Und ich weiß, dieser Jesus ist das Schönste, was ein menschliches Auge jemals zu Gesicht bekommen kann. Weil in ihm alle Schönheit, alle Freude, alle Herrlichkeit aus ihm rausscheint und in ihm verborgen ist und dann offenbar ist. Wir werden Gott schauen. Und ich sage euch, eine ganze Ewigkeit werden wir uns nicht satt schauen von dieser Schönheit, die uns begegnen wird. In jeder Sekunde der Ewigkeit, wenn man so will, werden wir eine neue Facette von seiner Schönheit sehen, neu berührt werden von seiner tiefen Liebe. Und wir werden weiter und weiter in diesem Ozean der Liebe und der Herrlichkeit Gottes schwimmen und es wird niemals aufhören. Wir werden ihn kennenlernen, weiter und weiter die ganze Ewigkeit ihn sehen. Ich habe vorher gesagt, ich werde scheitern, wenigstens einen klitzekleinen Einblick in den Himmel zu geben. Das war mein Versuch. Aber eine kleine Sache habe ich noch. Ich weiß nicht, ob du manchmal diese besonderen Erfahrungen kennst, die ganz, ganz tiefe Emotionen in dir auslösen. Ich denke, du kennst sie, weil ich denke, jeder Mensch kennt das. Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich rede. Manchmal haben wir alle doch diese klitzekleinen Momente im Alltag, wo ganz, ganz tiefe Emotionen in uns kommen und wir nicht wirklich wissen, warum. Und verschiedene Menschen erleben diese Emotionen in verschiedenen Umständen. Vielleicht ist das eine Arie, ein Gedicht, ein Duft, Erlebnis in der Natur. Ich habe das oft, wenn ich nachts durch den Sommerwald gehe. Und wenn ich dieses Erlebnis habe, dann kitzelt irgendwas in mir, an dieser tiefen Sehnsucht in mir, von der ich gerade gesprochen habe. Von dieser Sehnsucht, die nie wirklich gestillt wird, weil wir für eine andere Welt geschaffen sind. Doch manchmal in diesen Momenten, diesen ganz kleinen Momenten, dann kitzelt das an dieser Sehnsucht. Und dann bekommen wir einen kleinen Geschmack von dem, wie es sein wird. Und diese Welt öffnet sich für einen klitzekleinen Spalt, wie einen Moment, wie ein kleines Fenster in eine andere Welt, wie dieser Kleiderschrank in Narnia, wer diesen Film kennt. Und wir merken, wir sind nicht gemacht für diese Welt, sondern es gibt was Höheres, es gibt was Schöneres. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist, was das auslöst. Aber ich bin mir fast sicher, dass jeder von uns diese Momente hat. Und diese Momente sind dann auch ganz kurz und sind schnell wieder verflogen. Aber ich möchte dir Mut machen, das nächste Mal, wenn du so einen Moment hast, denk nach und erinnere dich, du bist eigentlich für was viel Besseres als das hier gemacht. Wir sind nicht für diese Welt gemacht, sondern wir sind für den Himmel gemacht. Ich glaube, wenn wir sowas erleben, dann gibt Gott uns einen Vorgeschmack von seiner Herrlichkeit vom Himmel. Natürlich ist das nur eine Emotion. Aber eines Tages wird dann das Wahre kommen, die Fülle. Der Krieg wird vorbei sein. Wir werden wieder ganz sein. Alles wird wieder so sein, wie es sein soll. Und dann werden wir dieses Gefühl haben, bis in alle Ewigkeit. Und für alle, die Gottes Barmherzigkeit annehmen, wird das Zuhause, nachdem sie sich so gesehnt haben, Realität sein. Das ist das Haus des Vaters, Gott des Vaters. Und in diesem Haus ist ein Platz für uns vorbereitet und reserviert. Und Gott selbst wird sagen, komm, komm herein, sei bei mir, genieße. Und dann werden wir merken, dieser Hunger tief in uns, dieser Hunger nach dem Zuhause, Dieser Hunger war eigentlich ein Hunger nach ihm selbst. Und dann werden wir ihn selbst haben. Und das wird dann das Ende sein. Das Ende unserer großen Geschichte, der wahren Geschichte, der Realität. Aber nicht nur das Ende, sondern gleichzeitig auch ein neuer Anfang, worauf wir unser ganzes Leben gewartet haben. Was dann kommen wird, mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß nur so viel, es wird über alles hinausgehen, was wir uns irgendwie erträumen können. Schöner als das Schönste, das wir uns vorstellen können. Wir sind am Ende angelangt, am Ende der Geschichte. Ich will noch mal kurz zusammenfassen. Unsere Geschichte bestand aus 5 Elementen. Gott, Mensch, Jesus, Kreuz, Auferstehung. Und ich möchte diese Geschichte noch mal in einem Satz wiedergeben. Auch wenn dieser Satz zugegebenermaßen etwas lang ist. Der Satz geht wie folgt. Gott, der Schöpfer des Universums, kam, um den Menschen vor der Strafe für seine Rebellion zu retten, zur Erde und wurde in Jesus, dem Retter, ein Mensch, um an einem Kreuz zu sterben und wieder von den Toten aufzuerstehen, damit in der finalen Auferstehung alle, die Gottes Gnade annehmen, eine wunderbare Freundschaft mit ihrem Gott in einer perfekten Welt, nach der ihre Herzen sich immer gesehnt haben, genießen können. Wenn du Christ bist, dann ist das deine Geschichte. Wenn du kein Christ bist, ist das auch deine Geschichte, weil es kein religiöses Märchen, sondern die Geschichte der Realität ist. Und dann stehst du jetzt am Scheideweg und hast 2 Optionen. Entweder beugst du deine Knie vor Gott, dem ewigen Schöpfer, und bittest ihn aufgrund dessen, was Jesus getan hat, um Gnade. Und dann wirst auch du zu seiner Familie als Tochter oder als Sohn gehören, willkommen geheißen und gehörst dazu und wirst zusammen mit allen Gläubigen bei ihm sein. Oder du lehnst dieses Geschenk ab, stehst im Gericht alleine da und bezahlst für deine eigenen Vergehen gegen Gott. Ich möchte dich einladen, diese Vergebung anzunehmen, während es noch geht, und Jesus nachzufolgen. Für mich ist das das Beste, was ich jemals in meinem Leben getan habe.